Moin Sina.
Moin Manuel.
Neue Woche, neuer Podcast. Heute mal kein aktuelles Thema, oder wie man es nimmt. Das ist eigentlich ein Dauerbrenner. Unser Thema, wo hört legitimer Lobbyismus auf und wo beginnt korrupte Einflussnahme? Vorher aber mal zu was Positivem. Wie war deine Woche?
Die war zunächst mal sonnig.
Stimmt.
Wie, glaube ich, irgendwie überall in Deutschland. Und das ist echt krass. Also es ist ja gefühlt irgendwie die letzten 5 Wochen hat es nicht geregnet. Es war super sonnig die meiste Zeit. Natürlich kann man viel im Garten machen, aber irgendwie ist jetzt so, dass ich tatsächlich schon ein bisschen Wasser eingesetzt habe. Weil wenn man dann irgendwann mal anfängt mit Düngen und mit Rasendüngen, dann ist das ja schon eine schöne Sache, wenn du dann eben auch ein bisschen Wasser zur Verfügung hast. Ne?
Mhm.
Aber ich wollte gerade sagen, was soll ich dir erzählen? Du bist hier der Gartenfachmann. Ich war unterwegs und zwar mehrere Sachen, aber ich habe mir mal 2 rausgepickt. Und zwar war wieder kommunalpolitisch was zu tun, ist ja eigentlich immer. Und wir hatten Kreistagssitzungen diese Woche. Das ist so, dass das immer so ein bisschen durch den Landkreis pendelt und wir uns jetzt aber ziemlich stark auf den Kursaal in Horumersiel eingeschossen haben. Hm. Und das kommt noch von der Zeit, wo wir Corona hatten und alle weit auseinandersitzen mussten. Und dieser entsprechende Kursaal ist halt groß genug dafür. Und jetzt haben wir aber festgestellt, eigentlich ist es schön, wenn der Kreistag wirklich auch im ganzen Landkreis unterwegs ist. Und wir werden mal schauen, dass wir irgendwann mal in den Südkreis jetzt wieder kommen. Also vielleicht mal nach Varel oder nach Bockhorn. Und dann sehen wir uns da ja vielleicht auch mal, weil du bist ja hier Team Südkreis.
Ja, wird Zeit.
Genau. Und ich war in Osnabrück. Ich bin ja Mitglied im Tourismusausschuss. Und da sind wir hin und wieder in Hannover und besprechen Anträge. Wir sind meistens unterwegs, besprechen dann auch Anträge und parlamentarische Verfahren. Aber wir haben dann eben auch, wenn wir unterwegs sind, die Möglichkeit, mit den Tourismusakteurinnen und Akteuren vor Ort ins Gespräch zu kommen. Das finde ich ja immer sehr wichtig.
Ja.
Und so waren wir jetzt in Osnabrück. Die TVN hat uns eingeladen, also der Tourismusverband Niedersachsen. Und dann haben wir mal so ein bisschen Tacheles geredet, wie es in Niedersachsen aussieht mit dem Tourismus. Zum Beispiel wusstest du, dass dort 330.000 Menschen, vielleicht sogar ein bisschen mehr, angestellt sind im gesamten Tourismus in Niedersachsen. Das ist mehr als in der Automobilindustrie. Also selbst wenn sie jetzt langsam abnimmt bei der Automobilindustrie mit den Menschen, die dort arbeiten, also schon zur Vollzeitzeit war der Tourismus so stark.
Zahl kenne ich tatsächlich, hatten wir in unserer Tourismusfolge, die auch schon ein bisschen her ist. Von daher
hast du aber sehr gut aufgepasst und dir das noch gut gemerkt.
Ja, weil mich das damals schon wirklich fasziniert hat, weil das so etwas ist, da denkt man immer Deutschland und Tourismus, das ist ja schon mal, schüttelt man eh mit dem Kopf, aber vor allen Dingen wir hier in Niedersachsen, also das ist schon wirklich eine beeindruckende Zahl, finde ich.
Ja, und vor allen Dingen, wenn man dann auch noch weiß, dass der Tourismus in Niedersachsen fast 6%, ich meine, es waren 5,9% der Wirtschaftskraft in Niedersachsen produziert der Tourismus.
Ja.
6% der Wirtschaftskraft, das ist schon eine ganze Menge. Ne?
Ja.
Also es geht halt wirklich in Milliarden und du hast halt vor Ort dann noch zusätzliche Ausgaben, weil die Touristinnen und Touristen kommen ja und dann gibt es das große Geld ausgeben, was dann ja auch gut ist und die Wirtschaft ankurbelt. Und ja, da hatten wir viel zu besprechen, weil der Tourismus braucht natürlich auch Unterstützung. Also Fördermittel, Förderinitiativen natürlich gerne auch vom Land. Und da mussten wir uns dann sagen lassen, dass in Sachsen-Anhalt und auch in Thüringen zum Beispiel die Tourismusförderung von Landesseite aus ein bisschen besser organisiert ist. Und insofern war das ganz gut, dass wir als Tourismusausschuss dann eben auch vor Ort waren und wir dann mal die Fakten bekommen haben. Und jetzt schauen wir mal weiter, wie und ob wir das lösen können hier für Niedersachsen.
Klingt spannend.
Ja, genau, das war es auch. Und jetzt bin ich hier, bin bei dir. Wir machen einen Podcast und du sagst mir erst mal, was du die Woche gemacht hast.
Wir hatten ja wieder einen gemeinsamen Termin und zwar hatten wir einen ganz besonderen Küchentisch. Und zwar war der Küchentisch so groß wie meine erste Studentenbude, wenn ich jetzt mal überlege. Wir waren nämlich zu Gast in einem Schloss und um den Spannungsbogen zu erhöhen, lasse ich Namen jetzt mal weg. Auf jeden Fall war das sehr eindrucksvoll. Ich freue mich auf die Bilder. Ich freue mich sehr, das zu schneiden. War super interessant. Und wir haben ja schon von einer sehr kleinen Küche über größere Küchen und jetzt eine Schlossküche. Und ich mag dieses Format, weil jeder Küchentisch, jeder Kneipentalk erweitert irgendwie den Horizont. Und deswegen finde ich es einfach so cool, dass wir es machen, dass wir mit unterschiedlichen Menschen sprechen, aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Das macht einfach Spaß und dafür kann ich nur werben. Nächste Woche ist dann erstmal wieder ein Kneipentalk dran und übernächste Woche dann der Küchentisch. Also auf jeden Fall reinhören. Und du hast es vorhin schon gesagt, ich war im Garten unterwegs. Garten, 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 Garten. Auch wir haben gedüngt bzw. gekalkt und die ordentlich gewässert. Und seit 2 Jahren ist eine Leidenschaft von mir, dass das Bonsai, also das Bonsai-Thema, Bäume beschneiden und meine Frau.
Heißt es dann eigentlich Bonsaien? Oder?
Frage ich mich auch gerade. Bonsaien klingt gut, ne? Ja, wir sind immer unterwegs in Gärtnereien und gucken immer in die hinterletzte Ecke und gucken, wo irgendwie so ein kleiner Baum vergessen wurde. Und dann freuen wir uns immer richtig, nehmen den mit. Haben wir irgendwann mal in Berlin, das war so ein kleiner Bonsai-Laden, so, ich weiß nicht, für irgendwie 20 Euro 10 Schalen geschossen und wo immer wir einen Baum sehen, der einigermaßen interessant aussieht, nehmen wir uns den und machen da einen Bonsai-Baum draus und ist ein cooles Hobby.
Ja, warum nicht? Es gibt ja so viele verschiedene Dinge, die man als Hobby haben kann. Warum nicht den Bonsai? Vielleicht komme ich da ja irgendwann auch nochmal drauf. Dann muss ich mir eure Sammlung mal anschauen. Und,
ja, sehr gerne.
Vielleicht entdecke ich das Fieber ja auch noch. Wenn ich so an Bonsai denke, dann denke ich auch immer an diese Zen-Gärten, die du auch so haben kannst in Kleinformat für deinen Schreibtisch. Das ist dann doch immer so eine Sandschale mit so einer kleinen Hake drin. Und da darfst du immer so deinen Stress weghaken. Da denke ich irgendwie dran, wenn ich an Bonsai denke.
Da gibt es sogar Apps für, habe ich neulich gesehen.
Eine Hake-App?
Genau, dann schaut man sich das an und dann sieht man halt, wie so eine Hake in eine Runde geht und das soll dann beruhigen. Das ist wohl diese Digitalisierung wovon gesprochen wird.
Okay, also man muss auch nicht alles digitalisieren.
Man muss nicht alles machen.
Okay. Müssen wir an der Stelle mal sagen.
Thema Lobbyismus.
Genau, und ich möchte dazu sagen, du hast ja eingangs gesagt, das ist gar kein aktuelles Thema. Ich finde, das ist ein hochaktuelles Thema, weil wir nämlich in der letzten Folge, während wir uns unterhalten haben, zu diesem Thema kamen und gesagt haben, eigentlich müssten wir dazu mal einen Podcast machen. Und zack, machen wir diese Woche Lobbyismus. Also ich finde, aktueller geht ja beinahe gar nicht.
Es ist auch wirklich, wir haben da vorhin schon drüber gesprochen, es gibt so Themen, also man, selbst wenn man sich mit Dingen nicht beschäftigt, dann weiß man von Hörensagen, ja, irgendwie das läuft so oder so. So, wie es in der Politik ist, wie es in bestimmten Branchen ist. Und man weiß ja, dass da hier und da was schief läuft. Aber schon nach ein paar Minuten Recherche habe ich gesehen, oha, da ist einiges in der Argen, was Transparenz angeht, was die Art und Weise der Nachverfolgung angeht und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass Lobbyismus grundsätzlich ja erstmal etwas Positives ist, weil ich finde, man kann Wirtschaft und Politik gar nicht eng genug miteinander verzahnen. Die Frage ist halt immer, was man damit macht und was da am Ende bei rauskommt, oder?
Es ist aber nicht nur Wirtschaft, was Lobbyismus angeht. Also wenn wir das mal von der Definition her angucken, ist das ja quasi, die Definition ist ganz interessant. Es ist der Versuch, politische Entscheidungen zu beeinflussen. Durch direkte oder indirekte Kommunikation mit den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern. Das fand ich ganz spannend, diese Definition. Und habe dann mal überlegt, so, okay, wer lobbyiert denn eigentlich? Also so im Grundsatz erstmal so overall, bevor wir jetzt noch irgendwelche Namen nennen. Das sind ja, da hast du recht, also viel im Bereich Wirtschaft. Ne? Das sind eben dann Unternehmen oder Unternehmensverbände, die das viel machen.
Ja.
Das sind Gewerkschaften. Aber es gibt auch Kirchen, die lobbyieren. Und es gibt die NGOs, also die Nichtregierungsorganisationen zum Beispiel, also keine Ahnung, Foodwatch oder Greenpeace, Amnesty International, Ärzte ohne Grenzen und so weiter, die ja auch alle lobbyieren. Also lobbyieren im Sinne von, ich möchte euch in Berlin oder vielleicht auch in Hannover der lieben Politik sagen, das sind meine Themen, das ist wichtig, bitte macht da was für. Das ist ja, glaube ich, erstmal dieser Ansatz, wo du gesagt hast, grundsätzlich ist das ja positiv.
Ja. Interessanterweise wird das alles mehr oder weniger streng kontrolliert. Die Kirchen sind davon aber weitestgehend ausgenommen. Und wenn man mal weiß, wie viel Grund die Kirche besitzt und was da für ein Vermögen im Raum steht, dann ist das schon, da kam bei mir schon das erste Kopfschütteln. Aber ich habe vor...
Mir fällt gerade ein, dass wir noch einen Podcast zum Thema Kirchen machen müssen.
Oh ja, da bin ich.
Das wird spannend.
Das wird, glaube ich, auch vor allen Dingen brisant. Aber ich habe mir überlegt, bevor ich angefangen habe zu recherchieren, Mensch, was ist denn die erste Person, wo man an Lobbyismus denkt. Und da wäre meine Frage mal an dich. Wann hast du das oder bei wem hast du das erste Mal wahrgenommen? Also vielleicht die erste Situation oder der erste Skandal, wo dir das wirklich aufgefallen ist. Fällt dir da direkt jemand ein?
Also mir fällt jemand ein, mit dem ich das verbinde, aber ich kann dir nicht sagen, ob das die erste Person war tatsächlich. Mhm. Aber den ich im Kopf habe, wenn ich an Lobbyismus denke, das ist Philipp Amthor und diese August Intelligence Geschichte.
Mhm.
Wenn ich jetzt aber im zweiten Nachdenken, fällt mir noch was ein, was ein bisschen älter ist.
Mhm.
Und zwar hat das mit der FDP zu tun. Und das ist die sogenannte Mövenpick-Steuer, die es damals gab oder geben sollte. Ne? Also diese Hotelsteuer, diese Absenkung, das war ja auch Lobbyismus pur. Das fällt mir jetzt an der Stelle auch noch mal kurz ein. Aber viel weiter zurück kann ich nicht mehr gehen. Aber ich bin gespannt, wen du hast.
Ich hatte direkt, und da habe ich mich noch gar nicht so mit Politik beschäftigt, Gerhard Schröder. Und zwar hat der wenige Wochen vor seinem Amtsende hat er den Nord Stream Vertrag unterschrieben. Das war im September und im Dezember ist er Vorsitzender des Aktionärsausschusses für die Nord Stream AG und Tochter von Gazprom geworden.
Wie überraschend.
Und da habe ich gedacht, meine Güte, also der hatte wahrscheinlich auch keine Angst vor Kritik, hat er heute noch nicht, aber das war tatsächlich schon so offensichtlich, dass, ja, also das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, wie kann das sein?
Ja, das ist schon verrückt, wenn man mal so ein bisschen durch die Gegend guckt, wenn man so recherchiert, also wer macht Lobbyismus und wer wird lobbyiert? Also
ja.
Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe,
mhm.
die dann am Ende, ne, zwei Paar Schuhe ergeben dann ja auch wieder so ein Gesamtbild, die dann wieder zusammenpassen. Und da ist das ganz interessant, wenn du das mal von den Parteien dir her anguckst, dann ist so CDU, CSU, FDP, kennen wir so als Wirtschaftspartei, sage ich jetzt mal. Und oh Wunder, haben die auch relativ enge Beziehungen zur Wirtschaftslobby, ne? Also die
ja.
sind sehr, sehr wirtschaftslobbyfreundlich, die beiden
mhm.
Parteien. Und es geht vor allen Dingen um die Themen Auto, Energie und Pharma, habe ich da
ja.
rausgefunden.
Mhm.
Und die SPD hat wiederum, passt irgendwie auch, mehr Nähe zu den Gewerkschaften, zu sozialen Verbänden und irgendwie so ein bisschen Wirtschaft. Aber ich glaube, das haben die verlernt in der letzten Zeit. Und bei uns Grünen, also weil man ja immer so, also ich habe das Gefühl, in grünen Kreisen ist so Lobbyismus, das wird mit so einem, Stinkefinger irgendwie angefasst. So, ah, das ist was, das wollen wir irgendwie
ja.
nicht. Das ist
Pui.
Ganz, ganz
ja.
komisch. Das ist irgendwie so Hinterzimmergeschichte und also Geheimdeals und sonst was. Aber es ist ja nicht so, als wenn bei den Grünen nicht lobbyiert würde.
Mhm.
Und zwar ist das ganz oft der Fall bei Umwelt-, Klima- und Verbraucherorganisationen der Fall.
Ja.
Ne? Die kommen
ja.
immer sehr stark auf uns zu. Und wir haben auch einen sehr, sehr engen Austausch mit NGOs, also was Greenpeace zum Beispiel angeht, oder auch mit sogenannten Thinktanks. Ich erinnere mich an die Agora Energiewende-Geschichte und dass da jemand gearbeitet hat, der später dann ja Staatssekretär bei Robert Habeck war und ja, das war auch alles irgendwie
schwierig.
Ne? Ja, schwierig ist, glaube ich, das richtige Wort. Und, also, ne, um zu sagen, so bei den Grünen gibt es das nicht und da passiert das nicht und es ist alles schicki in Anführungsstrichen, das stimmt ja nicht, sondern alle Parteien haben damit zu tun. Und werden lobbyiert, weil alle Parteien ja irgendwie in irgendeiner Art und Weise das politische Geschehen lenken und steuern können. Und es gibt
ja.
Menschen, die das so oder so haben wollen und sagen, okay, dann müssen wir mit der Politik eben reden.
Ja. Und ich fand die schiere Zahl, also im offiziellen Lobbyregister des Deutschen Bundestags sind derzeit 5.995 aktive Interessenvertretungen registriert. Also das ist
schon enorm, ne?
Das ist der Wahnsinn und ich habe immer so eine kleine Übersichtstabelle gemacht, findet ihr bei uns auch auf der Webseite, wenn ihr die Fakten checken wollt und das ist der Verband mit den meisten Ausgaben und den höchsten Ausgaben ist der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, GDV, die geben jährlich 15 Millionen Euro aus. Dann kommt VCI, Verband der chemischen Industrie, das sind dann nur noch 9,2 Millionen. Und dann Bundesverband der deutschen Industrie, 8,83 Millionen.
Ja, und die geben das aus, weil es zum Beispiel oft Veranstaltungen gibt, die
mhm.
durchführen. Und dann laden die entsprechenden Menschen ein. Das ist zum Beispiel bei uns in Hannover, wenn ich im Plenum bin, dann haben wir sogenannte parlamentarische Abende, habe ich schon mal von erzählt. Mhm. Die finden dann immer abends nach dem Plenum statt. Wenn man dann so von 8 bis 20 Uhr da irgendwie durchgehend Debatte hatte, ist man auch immer noch stark motiviert, an diesen Termin teilzunehmen. Also mal mehr, mal weniger. Es kommt immer wirklich so ein bisschen drauf an. Aber manchmal ist es schon echt, also manchmal ist es Vergnügen, manchmal ist es auch wirklich harte Arbeit. Weil natürlich wollen Menschen mit dir reden und in den Austausch kommen. Das ist auch total in Ordnung. Und dafür gibt es eben diese parlamentarischen Abende. Die werden dann organisiert von Veranstaltung XY oder Veranstalter XY. Und damit ist das schon Lobbyismus, ne?
Ja.
Die machen das, also die mieten dann irgendwas an. In Hannover zum Beispiel das alte Rathaus. Dann gibt es noch ein Catering. Das kostet alles Geld. Und das sind dann zum Beispiel deine 8, sonst was Millionen beim BDI. Ne? So sammelt sich das zusammen. Und die machen das ja eben nicht nur in Berlin, sondern die machen das dann ja auch wirklich an unterschiedlichen Standorten in Deutschland. Aber vor allen Dingen in Berlin. Und weil du gesagt hast, dass es so viele eingetragene Lobbyisten gibt. Ich habe auch 5.000 bis 6.000 habe ich gefunden. Also ich hatte eine größere Spreizung. Du hast das ja sehr konkret gesagt. Und wenn man sich mal überlegt, auf wie viele Bundestagsabgeordnete das dann geht. Ne? Also im letzten Bundestag waren es ja dann die 736, jetzt sind es noch 630. Wenn man das mal umrechnet, habe ich nicht gemacht, aber da kommt eine ganz schön große Zahl Lobbyistinnen und Lobbyisten auf einen Abgeordneten. Also da wird man richtig hart bearbeitet.
Ja, das ist der Wahnsinn. Und die sind wirklich gut vernetzt. Also wenn man mal schaut, ich glaube, Nestlé ist in 50 Vereinen involviert. Und da siehst du immer, dann surft man die Webseite an, sieht man den Vorstand und denkt man, ah, der ist da Geschäftsführer. Und dann schaut man sich da eine News an und dann gibt es da eine Meldung, CDU und hier eine Meldung, SPD. Und dann guckst du, okay, welche Richtung, welches Thema ist es tatsächlich? Und da entwickelt man recht schnell ein Gefühl für und muss praktisch gar nicht mehr auf die Webseite gehen, sondern man schaut sich einfach nur den Namen an und weiß schon, wo die anklopfen. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und die Idee, also ich habe zuerst einmal im Lobbyregister des Bundestags recherchiert, also lobbyregister.bundestag.de, und habe gedacht, okay, jetzt schaue ich einfach mal, ne? Wer ist wo involviert? Was macht denn Philipp Amthor so ein bisschen? Julia Glöckner, da muss doch eine direkte Verlinkung zu Nestle sein. Mal gucken, ne? Und findest du nicht? Also,
nee, das Problem ist, dass das Register nicht verpflichtend für alle Kontakte ist. Also es gibt es seit 2022, ist das eingeführt worden. Und es geht ja darum, sichtbar zu machen, wer mit wem über was spricht. Und das finde ich auch total in Ordnung. Also ne, wenn man mich fragen wollen würde, sag mal, mit wem sprichst du so und über was sprichst du? Das ist natürlich klar, dass man das veröffentlicht, damit man weiß, wer hat eigentlich welche Interessen.
Ja.
Und wer gibt auch wie viel Geld dafür aus? Ne? Du hast gerade ein paar Summen angesprochen. Und das Problem ist aber, dass dieses Register nicht verpflichtend ist für alle Kontakte und es gibt auch keine Strafen bei irgendwelchen Falschaussagen. Das finde ich schwierig. Also das ist irgendwie so ein zahnloser Tiger dann, so ein Lobbyregister, oder?
Genau, vor allen Dingen das Problem ist, dass man zwar die Lobbyverbände findet, aber nicht die Leute, die im Bundestag sind. Also das kannst du. Du bist darauf angewiesen, dass die das öffentlich auf der Webseite machen. Es gibt Abgeordnetenwatch und es gibt Menschen, die sind da transparenter. Dann gibt es auch Lobby Control. Aber du kannst nicht nach Personen suchen. Das heißt, das ist schon mal ein Umstand an sich. Und diese ganze Seite, die ist nicht intuitiv. Also du musst wirklich suchen. Also es ist jetzt nicht so, wenn du sagst, hier...
Es soll dir nicht leicht gemacht werden,
genau, ich habe
die Skandale aufzudecken.
Genau, ich habe hier im Wahlkreis jemanden, der oder die tritt wieder an. Ich möchte mal gucken, was hat die so gemacht? Wofür steht die? Mit wem spricht die? Da musst du schon sehr, sehr tief graben, um was zu finden.
Da steckt wohl ein Plan dahinter. Ich habe mal geguckt, Lobbyregister im Bundestag ist ja das eine. Ich würde es dann ja irgendwie auch sinnig finden, wenn wir Lobbyregister in den Bundesländern hätten, bei den Landtagen. Und das ist aber auch sehr uneinheitlich. Und zum Beispiel für Niedersachsen, da gibt es ein freiwilliges Register, aber das ist auch schon wieder so, kannst du machen, kannst du nicht machen. Also es ist nichts Durchgängiges. Und damit ist es ja auch nicht transparent für Bürgerinnen und Bürger. Und ich habe dann, weil ich gedacht habe, naja, okay, Deutschland ist dann offensichtlich wieder so eine Sonderrolle. Guckst du mal, wie sieht das international aus? Weil das fand ich dann spannend. Und da gibt es auf EU-Ebene ja ein Transparenzregister für EU-Institutionen. Und das ist auch verpflichtend für alle, die Zugang zur EU-Kommission oder zum EU-Parlament haben wollen.
Mhm.
Allerdings gibt es auch immer wieder Kritik an mangelnder Kontrolle. Also auch da scheint man quasi eine Verordnung und Gesetze zu haben, aber man kontrolliert sie nicht wirklich richtig. Das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Wenn du in die USA guckst, ist ja auch gerade ganz aktuell, was da so passiert. Ich bin gespannt, wahrscheinlich wird sich das jetzt alles ändern, auch was Lobbyismus angeht.
Mhm.
Aber bislang war das so, dass es da eine Transparenzpflicht seit 1995 gibt, das offenzulegen. Das ist dann der Lobbying Disclosure Act, heißt das Ganze. Und Lobbyisten müssen die Kontakte, die Themen und die Summen offenlegen. Und das ist wirklich sehr professionell aufgezogen, dieser Lobbyismus. In Washington D.C. gibt es mehr Lobbyisten als Kongressabgeordnete. Und übrigens, also ich meine, das ist jetzt ja im Bundestag auch so.
Ja.
Aber das ist für Brüssel gilt das auch, ne? Also das ist schon wirklich verrückt, wie viele Lobbyistinnen und Lobbyisten da rumlaufen. Also da gibt es mehr Lobbyisten als Beamte in der EU-Kommission für Brüssel, ne? Mal so ein kleiner Funfact nebenbei.
Mhm.
Und das Drehkreuz Berlin wird übrigens in Berlin so genannt, das ist der Stadtteil Berlin-Mitte. Das ist die dichteste Lobbyzone Europas, möchte ich an der Stelle mal sagen. Das fand ich auch ganz spannend zu wissen. Und was ich noch interessant fand, in den USA 2023 wurden fast 4 Milliarden Dollar für Lobbyarbeit ausgegeben. Also wahrscheinlich ist das so viel Waffenindustrie, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ne? Also weil da hat ja jede Amerikanerin und jeder Amerikaner wahrscheinlich mindestens eine Waffe.
Ja.
Autoindustrie könnte ich mir auch vorstellen und hier so fossile Energien. Das ist, glaube ich, auch noch ein großes Thema.
Ja.
Also wirklich spannend. International sieht es da unterschiedlich aus. Und in Kanada habe ich auch noch was gefunden. Die haben auch ein sehr strenges System, inklusive Karenzzeiten. Also wenn du aus dem Parlament ausscheidest, ab wann du überhaupt in die Wirtschaft gehen darfst.
Haben wir
also
inzwischen auch.
Da wäre sowas wie mit Gerhard Schröder nicht passiert.
Genau, wobei das wurde nach Schröder, also lange nach Schröder, wurde das letztendlich gemacht. Und das hast du in jedem normalen Arbeitsvertrag tatsächlich, ne? Also wenn du irgendwo Gesellschafter bist zum Beispiel und steigst aus, dann darfst du natürlich nicht direkt das gleiche Unternehmen nochmal gründen mit deinem Know-how. Also das ist eigentlich das Normalste von der Welt. Und wo du gerade über strenge Vorschriften gesprochen hast. Ich habe mir mal das Philipp Amthor habe ich mir mal vorgenommen. Und weil wir da letztens auch drüber gesprochen haben, der hat sich ja gedacht, Mensch, ich schreibe an den lieben Peter Altmaier, schreibe ich mal was ich ganz toll finde, auf Bundestagspapier. Und er hatte natürlich keine Ahnung, dass man das nicht macht. Und schwupps hatte er danach Aktienoptionen und einen Aufsichtsratposten bei August Intelligence, wie das passiert. Und dann habe ich recherchiert und habe gesagt, Mensch, was ist denn da passiert? Was musste der federn lassen und wie wird das verfolgt? Und da habe ich mir das Prozedere angeschaut. Es ist so, dass zu jedem Bundestag gibt es quasi einen Ausschuss, der das dann prüft. Und der Ausschuss der 19. Legislaturperiode des Deutschen Bundestags, in dem saßen 5 Mitglieder der CDU-CSU, 3 SPD, 2 Mitglieder der AfD, 2 FDP, eine Linke und ein Bündnis 90 die Grünen. Und der Vorsitz hatte ein CDU-Mensch. So, und dann gehe ich erstmal, okay, die Kollegen verhandeln oder bewerten über deine Zukunft. Schwierig im ersten Moment.
Das kann man ja so oder so sehen, weil die eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, ne?
Ganz genau. Und dann geht es ja noch weiter. Dann wird das vorgeschlagen dem Bundespräsidenten, beziehungsweise der Bundespräsident stimmt nicht. In dem Fall, jetzt wäre es halt Julia Glöckner. Und die kann das nochmal bewerten und entscheidet, was da im Nachgang passiert. Und da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Also das ist ein System, was sich praktisch selbst prüft und selbst reguliert.
Das ist
reguliert,
doch fantastisch,
in
Anführungszeichen. Oder nicht?
Also aus Sicht der Politik ist es fantastisch. Und wenn man jetzt noch weiß, dass es für Philipp Amthor keinerlei Konsequenzen hatte und er trotzdem diese ganze Geschichte lockern möchte, also im Nachgang sagte er, lockern bzw. neu aufstellen, in dem Leak stand ja, dass er es komplett abschaffen möchte, da kann man einfach nur mit dem Kopf schütteln, ne?
das ist wirklich, also ich weiß gar nicht, wie ich das finden soll. Das ist ja 2020 passiert, ne? Diese, ja. Ich nenne sie mal Amthor-Affäre. Und wir hatten 2020, weil das war ja auch die Zeit, wo es dann losging mit Corona, bis 2021 haben wir noch einen Skandal. Im Übrigen auch wieder CDU. Ich weiß nicht, ob das irgendwie miteinander zusammenhängt. Und zwar war das die Maskenaffäre. Wir erinnern uns vielleicht dran, CSU und CDU-Abgeordnete, die haben Provision erhalten für diese Maskengeschäfte, die sie dann eingedealt haben, gemeinsam mit Jens Spahn. Irgendwie auch eine hässliche Geschichte. Und dann gab es noch, ich weiß nicht genau, ob das auch zu dem Zeitpunkt war, diese Aserbaidschan-Connection. Also da ging es dann doch um auch CDU, CSU-Abgeordnete, die haben Lobbyarbeit für das autoritäre Regime von Aserbaidschan betrieben. Also das, da wird schon echt heftig was gemacht, ne? Und ich habe mich dann mal gefragt, was passiert eigentlich so bei Lobbyarbeit, ne? Also wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt vor dem Podcast sitzen und denken, ja, was passiert da eigentlich genau bei? Also man muss sich das so vorstellen, es gibt Hintergrundgespräche mit Abgeordneten, das heißt also, keine Ahnung, mich ruft morgen Firma XY zum Beispiel an oder Verband XY oder eben so eine Lobbygruppe und sagt dann, Frau Beckmann, wir möchten mit Ihnen gerne mal über, keine Ahnung, maritimes Recycling reden. Haben Sie doch jetzt gerade einen Antrag gemacht oder sind Sie gerade in Vorbereitung? Das ist noch besser, weil wenn wir den Antrag gemacht haben, ist ja schon abgeschlossen. Ja. Aber die haben mitbekommen, wir sind in Vorbereitung. Mensch, können wir Ihnen da nicht noch ein paar Infos zukommen lassen? Und das ist ja wichtig. Und super, wo Sie da schon stehen. Also vielleicht haben die den Antrag gar nicht von mir, sondern haben den von irgendwo anders. Sowas passiert ja. Stichwort Referentinnenentwurf. Und dann ist es ja, also das ist der eine Teil von Lobbyarbeit. Dann gibt es ja noch Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen, die passieren. Das ist was ganz Normales, auch bei uns in Hannover. Es gibt Gesetzesentwürfe und dann gibt es Verbändeanhörungen. Und die Verbände, also keine Ahnung, jetzt ein Wasserverband zum Beispiel, der OOWV hier vor Ort oder die EWE als Energieversorger, die kann dann zum Beispiel bei einem Energiegesetz sagen, wie ihre Einschätzung dazu ist. Das ist ja auch Lobbyarbeit. Was ich auch ganz interessant finde, was es wirklich gibt, was ich persönlich aber noch nicht erlebt habe, das ist ja Ghostwriting für Gesetzestexte. Ne? Also die schreiben das vor, geben dir das als Abgeordnete in die Hand oder Abgeordneter und dann hast du das vielleicht vorliegen, denkst dir, ach ja, das ist ja ein ganz okayer Text, das passt irgendwie auch so ein bisschen in meine Richtung und ich wollte sowieso schon mal einen Antrag vorlegen, steht dann ja auch mein Name drauf und los geht es. Und dann hat aber die Lobbyarbeit schon stattgefunden mit diesem Ghostwriting. Also finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Und dann geht es natürlich auch noch darum, was spielt man wie über Medien? Wer spielt wen aus? Und ich kann an dieser Stelle eine Serie empfehlen. Ich glaube, in der ARD-Mediathek. Und zwar heißt die Wo wir sind, ist oben. Das ist eine Serie, wo es um Lobbyismus in Berlin geht. Sehr spannend und ich finde auch irgendwie sehr realitätsnah. Also wer Lust hat, guckt sich das gerne mal an. Aber das ist schon krass, was da passiert, ne? Also wenn man dieses Wort hört, sich so ein bisschen, hört sich irgendwie so nett an. So unschuldig.
Ja, also das ist Marketing pur, ne? Tatsächlich.
Es funktioniert offensichtlich ganz gut.
Ich finde, dass was mich so stört, also ich hatte es schon gesagt, sich die Wirtschaft anzuhören und sich mit Leuten zu treffen. Man hat ja auch immer die Möglichkeit, also es wird hier nun mal so gelebt und man hat hier die Möglichkeit, das Ganze offen und transparent zu machen. Also man trifft sich irgendwo auf einen Kaffee und meine Güte, dann kriegt man die bezahlt, man trägt das ein, man hinterlegt das auf der Webseite und dann ist die Sache ja vom Tisch. Interessant wird es ja immer dann, wenn die Menschen sagen, dass sie es nicht machen. Und ganz oft ist es dann so, dass sie es vergessen haben, weil so viele Termine und Mensch, das hat sich gar nicht gelohnt. Und das Spannende ist halt, dass das wirklich auch Menschen machen, die sehr hohe Ämter haben, wie Julia Glöckner zum Beispiel. Und dass das halt einfach keine Konsequenzen hat. Und dass diese Frau jetzt die oberste Instanz ist, die das letztendlich prüft, verabschiedet und letztendlich das Urteil ausspricht, das ist schon wirklich, das finde ich schon wirklich schlimm. Und dann habe ich gedacht, okay, wie viele Urteile gab es denn? Also wie oft wurden Politiker und Politikerinnen wirklich schuldig gesprochen? Und ich musste wirklich sehr stark recherchieren und es sind 6 an der Zahl. Und wir haben vorhin über die Kontakte gesprochen, wir haben darüber gesprochen, wie viele Leute in der Zeit im Bundestag sind, und das ist diese Aserbaidschan-Affäre, da hat es tatsächlich, da ging es los, allein da stammen 4 Verurteilungen draus, alle 4 CDU, CSU, dann gab es noch 2 andere.
Irgendwie tauchen die immer vermehrt auf, ne? Das ist schon verrückt.
Ja, weil man, also CDU, CSU und FDP bringt man tatsächlich, auch wenn man es in der Politik häufig nicht sieht, am meisten ja mit Wirtschaft in Verbindung. Also wenn man sich das mal so anschaut, dann hast du da wirklich sehr oft Unternehmer und Unternehmerinnen drin. Das ist bei, ich kann das noch gut, wo ich mich bei mir aus dem Unternehmen verabschiedet habe und sage, Mensch, warum gibst du dein Unternehmen auf? Was machst du denn? Ja, ich möchte mich der Politik widmen. Oh, welche Partei bist du denn? Ja, bei den Grünen. Als Unternehmer? Hä? Das ist doch, warum nicht CDU oder FDP? Also das ist halt schon dieses Unternehmerische, das wird schon CDU, CSU beziehungsweise FDP zugeschrieben. Das finde ich sehr, sehr interessant.
Und die Wirtschaft hat natürlich sehr großes Interesse daran, weil es geht um viel Monetas, dass das dann auch alles in ihre gedachten Bahnen läuft, ne?
Ja.
Ich hätte mal eine Frage.
Ja.
Aber führ erst eben aus, dann halte ich den Gedanken fest.
Okay, ich hatte, das wird ein bisschen länger, deswegen, also ich habe mir mal einen Verein rausgesucht, und zwar ist es der Förderkreis Deutsches Heer. So, weil jetzt ja die ein oder andere Marke in Verteidigung geht, und dann habe ich geguckt, um mal auch ein Gefühl für die Zahlen zu bekommen. Das heißt, ich bin auf dieses Lobbyverzeichnis gegangen und habe mir mal die Person angeguckt. So, und da gab es halt vertretungsberechtigte Personen, also der Vorstand, bestehend aus 3 Menschen. Und da hatte ich einen Namen gefunden, das ist der Dr. Joe Weingarten, wo ich sage, okay, den kennst du irgendwo her. Und da drunter steht, also der ist im Vorstand dieses Lobbyvereins, und da drunter steht Tätigkeit Mitglied des Deutschen Bundestags. Also das steht da schwarz auf weiß. Und das ist für mich schon mal ein ganz klarer Interessenkonflikt.
Also du meinst, das ist ein No-Go. Du kannst nicht Vertreter in einer Lobbyvereinigung sein, in einer Interessenvertretung und Abgeordneter.
Genau, das geht für mich halt einfach nicht.
Auch nicht, wenn du in verschiedenen Fachbereichen arbeitest. Also wenn er zum Beispiel Vertreter dieses Verbandes, dieser Vereinigung ist für den Bereich Verteidigung zum Beispiel. Mhm. Und im Bundestag ist er jetzt, sagen wir mal, Sozialpolitiker.
Vor 2 Jahren hätte ich dir noch gesagt, das hat nichts miteinander zu tun. Inzwischen weiß ich, wie schnell man sich, wenn man es möchte, gut vernetzen kann. Und dass jeder mit jedem Kontakte hat, dass man sich Gefallen gibt und hier und da. Und inzwischen würde ich sagen, das geht absolut nicht. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und stand auf seiner Webseite, ich bin mit voller Kraft Bundestagsabgeordneter und habe keine Nebenjobs, Nebeneinkünfte oder andere Nebentätigkeiten außerhalb meines Mandats. So, fand ich auch schon mal schwierig und habe mir gedacht, okay, der ist also im Vorstand dieses Förderkreises des Deutschen Heers und verdient da nichts. Ich sage, okay, das ist ja schon mal nett, ne? Und dann habe ich, dann kann man sich die Jahresabschlüsse ziehen. Man muss wissen, in einem Verein ist das eher auf freiwillige Basis. Also ich kann zum Beispiel nicht gucken, was die Person verdient. Aber ich möchte einfach mal ein paar Zahlen nennen. Die Mitgliedsbeiträge bzw. die Gesamteinnahmen 2023 waren 1 Million und ein paar zerquetschte. So, das heißt, und operative Ausgaben, das ist das, was du vorhin angesprochen hast, das sind diese, das, was Lobbyverbände oder Vereine halt machen, das sind, ich wollte gerade sagen, Teeschnacks, das sind diese amtlichen Treffen und so weiter, wo man spricht, wo man lobbyiert, und dann haben die 637.000 Euro ausgegeben. So, und dann habe ich weitergeguckt, da fehlt ja noch was. Und dann habe ich gesehen, dass die Personalkosten, also für 3 Leute im Vorstand und noch eine 4. Person, die da lobbyiert, 350.000 Euro betragen. Und die Bürokosten knapp 100.000 Euro. Und du hast Angestellte gehabt, ich habe Angestellte gehabt, man weiß, was so ein normaler Mensch brutto verdient. Und da habe ich mir gedacht, meine Güte, wer verdient da so viel Geld und wie kann das sein?
Jetzt ja, auch die Bürokosten sind ja nicht so ganz ohne, ne?
Also wir haben in Oldenburg für, ich glaube, 150 Quadratmeter Büro haben wir 1.100 Euro bezahlt. Das heißt, wir kommen auf 12, 13, 14.000 Euro im Jahr.
Ja, aber vielleicht machen die Coworking im Adlon oder so in Berlin. Man weiß es ja nicht.
Wahrscheinlich, ne? Und man weiß ja auch nicht, wie es eingerichtet ist. Und ich möchte nochmal sagen, ich weiß nicht, was er tatsächlich verdient. Aber wenn man sich die Zahlen so anguckt, wenn man sich die Webseite anschaut, und er ist aktuell nicht mehr im Bundestag, das war aber schon zu Zeiten, als er noch im Bundestag war, dann war das für mich zum Glück mit recht einfachen Mitteln nachvollziehbar. Aber was mir das halt gezeigt hat, ist, dass diese Leute ja scheinbar auch gar kein Ungerechtsempfinden haben oder sich ja so sicher fühlen, dass sie A, auf ihrer Webseite schreiben, keine Nebeneinkünfte und ich widme mich nur der Politik, dass sie ohne weiteres sich als Vorstand auf der Vereinswebseite abbilden lassen und dass es halt auch bekannt ist auf der Lobbyseite des Bundestags. Und wenn man denn eins in eins zusammenzählt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann sieht man doch schon, dass da zumindest ethisch was nicht stimmen kann.
Genau, und das ist auch so, dass ich persönlich gar kein Problem damit habe, wenn man Nebeneinkünfte hat, auch als Abgeordnete oder Abgeordneter.
Mhm.
Jetzt kann man sagen, dass man sowohl im Bundestag als auch im Landtag eigentlich genug verdient, dass man das nicht braucht. Also man kann davon leben.
Ja.
Jetzt ist es natürlich so, wenn du aber, keine Ahnung, so ein Typ bist, der hier was macht, der da was macht und eben überall mit drin steckt, warum soll er oder sie dann nicht vielleicht auch mehr verdienen? Das ist für mich persönlich, ist das okay. Was aber nicht geht, ist, dass man das dann nicht veröffentlicht. Also das muss ganz klar sein, wenn ich Nebeneinkünfte habe, dann muss ich die in dieser Situation, in der ich bin, in dieser hervorgehobenen Position als Abgeordnete, muss ich das nachweisen. Und das muss auf der Homepage stehen, das muss beim Bundestag, da sind ja die Abgeordneten auch aufgelistet und normalerweise steht es dann auch mit dabei. Das finde ich dann auch schon ein bisschen schwierig, dass das nicht dabei steht, weil das ist eigentlich nicht okay.
Ja, aber das ist halt auch so das Thema Vertrauen, ne? Also wer, ich habe es irgendwie letztes Mal gesagt, ich glaube 10.500 Euro verdient man im Bundestag und das ist schon wirklich, wirklich, wirklich viel Geld. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass Menschen, die vielleicht ein Viertel davon verdienen, mit ein bisschen Glück ein Drittel, dann noch lesen, dass Menschen dann zusätzlich noch Nebeneinkünfte haben, dass sie den Hals nicht vollkriegen, dann ist
und
das...
Ist dann noch nicht mal wirklich transparent und offen kommunizieren.
Genau.
Also das ist dann ja wirklich ein dicker Hund, da hast du recht.
Und das ist halt wieder ein Punkt, der da darauf einzahlt, dass Menschen kein Vertrauen in die Politik haben. Also ein weiteres Puzzleteil, was zu Politikverdrossenheit führt. Und das ist
das,
was mich eigentlich
am meisten ärgert. Ja, da kommen wir irgendwie
immer wieder
hin, ne?
Kommen wir immer wieder hin.
Das ist ein Problem.
Ja.
Ich habe mir gedacht, das nochmal so ein bisschen aufzulockern, weil irgendwie hast du uns jetzt echt alle ein bisschen runtergezogen mit der Geschichte. Und dann ist das, nein, das ist ja
Sorry.
Richtig. Das ist ja richtig, dass du das mal an diesem Beispiel aufzeigst. Und es gäbe wahrscheinlich noch ziemlich viele andere Beispiele, wo wir das mal durchdeklinieren könnten. Aber ich habe mir gedacht, wir lockern mal ein bisschen auf und ich mache mal ein Mini-Quiz mit dir. Und das ist unabgesprochen.
Oh ja.
Aber deshalb ist es spontan.
Ja.
Und zwar sollst du einfach nur mal raten, das Spiel heißt, es gibt 5 Runden, Lobby oder Nicht-Lobby. Wer ist ein echter Lobbyverband?
Oh, okay, cool.
Und ich sag dir jetzt einfach mal so ein paar Namen und dann kannst du einfach mal sagen, ja oder nein. Also, Nummer 1, BDEW, das ist der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Ist das ein Lobbyverband?
Ja.
Genau, sogar einer der mächtigsten Wirtschaftsverbände in Deutschland.
Genau.
Wie ist das mit Rittersport Freunde e.V.?
Rittersport Freunde e.V. Das klingt so absurd, dass es tatsächlich, ich sag mal ja.
Nein, das,
okay.
Das klingt zwar so, aber nein, das gibt's nicht, das ist wirklich nur erfunden.
Okay.
Dann gibt es Nummer 3, Verband der Familienunternehmer.
Oh ja, den gibt es und da würde mich mal interessieren, wie viele FDPler tatsächlich dem angehören.
Genau, also das ist ja der sich unter anderem gegen Erbschaftssteuern und so weiter einsetzt, aber hast du richtig gesagt, den gibt es.
Ja.
So, dann Nummer 4, Save the Bees Europe. Also schütze die...
Könnte ich mir auch vorstellen, dass es den gibt?
Nee.
Also hoffentlich?
Ist tatsächlich auch ein Fake-Name, aber es gibt ganz viele Umwelt-NGOs mit ähnlichem Fokus, aber der jetzt ist erfunden. Und dann noch Nummer 5, VDA, Verband der Automobilindustrie.
Den gibt es auch und der ist jährliche Ausgaben 6 Millionen Euro. Das genau. ist tatsächlich auch amtlich und der ist gerade fleißig am Mitrühren bei den Koalitionsverhandlungen beziehungsweise bei den Sondierungen, weil wir wissen ja alle, Verbrenner, Technologieoffenheit und so weiter und so fort. Und ich bin genau, sehr, sehr gespannt, was da rauskommt.
Die sind nicht nur in Berlin sehr aktiv und auch einflussreich, sondern eben auch in Brüssel. Weil diese Geschichte mit dem Verbrenner aus zum Beispiel, das wird ja auf europäischer Ebene für alle Mitgliedstaaten eigentlich verhandelt und soll ja jetzt auch wieder aufgelöst werden. Also da kann man halt mal sehen, dass der VDA da offensichtlich richtig stark gerade am Ackern ist.
Ja, vor allen Dingen ist es, da gibt es, ich glaube, das war, ich habe das hier sogar offen, ich muss mal hochscrollen. Es gab einen Beitrag von, kann ich übrigens sehr empfehlen, den Instagram-Account von Lobby Control. Und da wurde das ein oder andere geleakt. Es ist ja so, wenn die CDU dabei ist, dann kann man ja quasi in Echtzeit mitlesen bei den Verhandlungen und bei den ganzen Papieren. Das ist irgendwie auch gut. Man ist quasi direkt dabei. Und
brauchst keinen Film mehr, ne? Also brauchst
keinen Film mehr. Es ist so, dass die ja dafür plädieren, tatsächlich Thema Verbrenner, dass der Verbrenner erhalten bleibt und sehr stark für E-Fuels lobbyieren. Und wenn du dir den VDI anguckst, Verband Deutscher Ingenieure und Menschen, die sich mit dem Thema wirklich auseinandersetzen, und wir haben heute sehr viel über erneuerbare Energien gesprochen, dann weiß man einfach, dass die E-Fuels, dass das einfach arschteuer ist, die herzustellen. Und es wird günstiger, wenn man es mehr macht und so weiter, aber das ist einfach keine Alternative. Und das wissen auch alle, oder? Du...
Ja, also das wissen viele, sagen wir mal so, aber ich würde den Stab über diesen E-Fuels jetzt nicht so brechen, weil wenn wir uns mal anschauen, dass wir Bereiche haben, wo wir, also ne, so Thema Fliegen zum Beispiel oder eben auch in der Schifffahrt, wo die Frage ist, wie kriegen wir das klimaneutral organisiert, und deshalb würde ich pauschal nicht sagen, E-Fuels, das ist irgendwie Mist. Also ich finde es gut, wenn wir Möglichkeiten haben, dass wir von den fossilen Energien wegkommen. Und wenn dann ein Teil E-Fuels ist, für welche Anwendung auch immer, dann finde ich das total in Ordnung. Aber das ist genauso wie das Thema Wasserstoff in normalen PKWs. Ist einfach Verschwendung. Geht,
ja.
Ist auch ne, klimaneutral, klimafreundlich, aber macht nicht viel Sinn. Ja. Aber deshalb würde ich jetzt pauschal nicht sagen, E-Fuels, das ist des Teufels. So, also, das ist meine Position.
Ich finde die tatsächlich auch gut. Es ist halt nur nicht wirtschaftlich lukrativ. Also wenn ich mir vorstelle, es gibt ja sehr, sehr viele Oldtimer. Ich selbst finde Autos auch toll und möchte irgendwann mal einen haben. Und wenn ich mir vorstellen kann, dass okay, wenn ich den sonntags mal ausfahre, und das soll ordentlich knattern und ich möchte der Umwelt auch was Gutes tun, beziehungsweise nichts Schlechtes, und weiß, dass ich da E-Fuels tanken kann, dann finde ich das wirklich eine tolle Idee. Und das ist ja auch faszinierend, wie das.
Ja, dann tankst du den neuen HVO-Diesel, ne?
Und dann finde ich es sinnvoll. Aber zu sagen, dass das wirklich etwas ist, was für den Massenmarkt kompatibel ist, also speziell im Automobilverkehr, das halte ich für kritisch oder
am
nicht
Ende,
lohnenswert.
Am Ende ist es ja vielleicht auch ein bisschen was von allem. Also wenn der Markt es macht, ne? Also wenn wir feststellen würden oder wenn irgendwelche findigen Unternehmerinnen und Unternehmer zu einem Produktionsprozess kommen würden, wo sie das wirtschaftlich darstellen können, dann wäre ich die Letzte, die sagt, ja, dann eben nicht. Ne?
Das
sondern,
geht mir auch
dann,
so, ja.
Also dann funktioniert das ja gut. Aber wenn wir als Politik, wenn wir als Gesellschaft sagen, okay, zum Beispiel Elektromobilität, da sagen wir jetzt mal, da rollen wir jetzt hier den großen Teppich aus und wir wollen das hier jetzt richtig hochfahren und das ist was, wo wir mit in die Zukunft gehen wollen, als Massenangebot, dann heißt das ja nicht, dass links und rechts nicht noch andere Sachen funktionieren können. Ne? Du fährst ein E-Auto, ich fahre zum Beispiel ein CNG-Auto, was also auf Biomethan, also auf Biogasbasis fährt. Also alles geht ja irgendwie. Und es gibt jetzt einige, die dann sagen, okay, würde ich nicht machen. Ist ja auch in Ordnung, aber es ist schön, dass wir das Angebot haben. Also
ich
schätze das sehr, dass ich diese Möglichkeiten habe. Aber wir schweifen schon wieder ab. Wir sind ja eigentlich beim Thema Lobbyismus. Und Elektromobilität. Nee, wir waren bei den E-Fuels.
Genau. Aber das ist, also es ist wirklich interessant, wenn man da einmal ein Auge drauf geworfen hat und in die Papiere schaut und sich dann anschaut, wie wer sich mit wem trifft und dann auch mal ein paar Gesichter hat, dann stellt man da sehr, sehr schnell Verbindungen her. Und dann kann man auch wirklich lesen, welcher Verband, welche Lobbyorganisation da wo lobbyiert hat. Und ich bin gespannt, was da am Ende des Tages bei übrig bleibt.
Ich glaube, du hast noch ganz viele Seiten recherchiert und bist wahrscheinlich wieder eskaliert. Ich habe die Unterlagen noch gar nicht gesehen, aber ich kann es mir vorstellen. Aber, oh Wunder, die Zeit ist schon wieder um.
Oh ja.
Es tut mir leid, aber ich fand das Quiz, fand ich trotzdem sehr, sehr nett. Vielleicht baue ich das ja nun wieder noch mal ein, auch bei anderen Themen, um das mal so ein bisschen aufzulockern. Und du hast dich sehr gut geschlagen. Herzlichen Glückwunsch.
Danke, fand ich auch gut. Also Prüfungssituationen sind für mich eher so, weiß ich nicht, aber so schlecht habe ich ja gar nicht abgeschnitten. Und alles, was wir recherchieren, findet ihr natürlich bei uns auf der Webseite mit Quellenangaben. Wie gesagt, wir geben uns große Mühe, vernünftig zu recherchieren und nichts zu erzählen, was nicht stimmt. Von daher lest nach, wenn ihr was findet, was nicht passt, gerne anschreiben und wir korrigieren es.
Ich habe, bevor ich zu meinem Sprichwort komme, das Resümee von der heutigen Folge gezogen. Ich habe erst noch überlegt, so na, ist das irgendwie ein bisschen sperrig mit Lobbyismus und so. Ich stelle aber fest, wir könnten jetzt noch weiter rabbeln und hätten, glaube ich, auch noch Infos. Und ich finde, das ist auch gar kein Thema irgendwie so für so die Schmuddelecke oder so für Nerds, sondern das ist echt was uns ja alle betrifft, Lobbyismus. Ja. Und du hast es schon gesagt, ich sag's nochmal, wenn ihr wissen wollt, wer eure Interessen im Bundestag wirklich vertritt oder wer auch nicht oder wie auch immer, das kann man einsehen bei Lobby Control und bei Abgeordnetenwatch. Da einfach mal ein bisschen gucken auf den Homepages. Und mich würde interessieren, die uns jetzt zuhören, vielleicht habt ihr Lust, uns das mal zu melden, sollen Lobbyisten mehr Transparenz zeigen? Das würde mich mal interessieren, ob euch das interessiert oder ob ihr sagt, können die alles machen. Hauptsache, wir haben eine gute Regierung und alles läuft und wer da welche Finger im Spiel hat, ist uns am Ende egal. Ja. Das würde mich wirklich mal interessieren. Und mein Sprichwort heute ist, schnacken muss man können, sonst gibt das kein Filetstück. Reden und schnacken, das muss man schon können, sonst gibt es nicht das gute Stück, das Filetstück. Und ich glaube, das ist ein Inbegriff von Lobbyismus, wenn du nicht gut vernetzt bist, wenn du nicht eine gute Ansprache findest. Also da geht es nicht so miteinander und du kannst Leuten nicht, ich weiß nicht, was um die Ohren hauen, sondern das muss charmant gehen, das muss so zwischen Tür und Angel passiert sowas auch, bei einer Teestunde, ne? Also, das ist Inbegriff von Lobbyismus und ich dachte, das Sprichwort passt ganz gut dazu.
Finde ich gut, ja, passt wirklich gut. Sina, war sehr spannend tatsächlich, die Recherchen waren wieder sehr aufreibend.
Um nicht zu sagen eskalierend.
Eskalierend, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Kommentieren, fürs Anschreiben. Wir freuen uns sehr darüber, dass der Podcast wächst und wächst und wächst und wächst und wächst und wir immer mehr Feedback bekommen. Danke dafür und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss Sina und bis zum nächsten Mal.
Tschüss Manuel, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Tschüss ihr da draußen und habt einen schönen Sonntag. Tschüss.
Tschüss.